Wir gehen gleich noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir uns in dein Wort vertiefen dürfen und uns mit der Frage daran begeben dürfen, wer ist der Mensch? Ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Mach unsere Herzen offen für dein Wort. Danke, bist du hier in unserer Mitte. Amen. Ja, was wir soeben gesehen und gehört haben, es waren das erste Kapitel und die ersten Verse aus dem zweiten Kapitel der Bibel, die Schöpfungsgeschichte. Grund dafür war, dass wir heute in den Höhepunkt dieser Schöpfungsgeschichte einsteigen wollen, mit der Frage, wer ist der Mensch? Es ist diese Serie, die uns die nächsten Sonntage begleiten wird, wo wir herausfinden wollen, wer ist eigentlich der Mensch? Wir haben vor knapp einem Jahr betrachtet, wer ist Gott der Vater? Um Ostern rum haben wir gesehen, wer Jesus ist, vor den Sommerferien, wer ist der Geist Gottes? Und jetzt, als letztes Thema in dieser Serie, wer ist denn der Mensch? Wer ist eigentlich der Mensch, als was hat Gott ihn gedacht? Ich denke, uns allen ist klar, dass der Mensch ein unglaublich komplexes, kompliziertes und faszinierendes Wesen ist. Wir müssen nur mal in die Runde schauen, so unterschiedlich wie wir alle hier sitzen, ist etwas sehr Wunderbares und wie gesagt sehr Komplexes. Angenommen, wir würden dieses Produkt Mensch vermarkten, im Internet verkaufen oder in Migros verkaufen, dann könnte in etwa ein solcher Beschrieb dort stehen. Der Mensch ist eine vom Gehirn zentral geschaltete chemische Fabrik, zugleich aber auch ein Elektrowerk, Klima- und Kläranlage und Denkcomputer mit der Möglichkeit zu emotionalem Empfinden. Er ist ein Wesen, dessen Organismus sich über Jahrzehnte selbst am Leben erhält und durch ständige Selbstkontrolle dafür sorgt, dass er zumindest nahezu reibungslos funktioniert. 100 Billionen mikroskopisch kleine Einzelteile sind fantastisch aufeinander abgestimmt und eingespielt. In gesundem Zustand können sie sich ständig erneuern und selbst reparieren. In Gang gehalten wird dieses Wunderwerk von einer faustgroßen Pumpe, welche 5 bis 6 Liter nährstoffreiche Lebenserhaltungsflüssigkeit 100.000 Mal am Tag durch den Körper pumpt. Aus täglich 20.000 Litern Atemluft holen sich die Lungen den notwendigen Sauerstoff. Anfallende Abgase werden auf demselben Weg wieder ausgeschieden. Normale Betriebstemperatur liegt bei 37 Grad. Haltbarkeit bei fachgerechter Haltung ist von einer Lebensdauer von 70 bis 80 Jahren auszugehen. Kundenbewertung, einzigartiges Produkt, über die Jahre leider etwas verschleißanfällig. Wenn wir jetzt die einzelnen Teile dieses Körpers näher betrachten würden, kämen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da ist das Auge, die Nase, das Ohr, unser Gehirn, die ganzen Nervenstränge, wie das alles zusammenhängt, funktioniert. Die Haut als größtes Organ des Menschen, die inneren Organe, Herz, Lungen und was es da sonst noch gibt. Selbst die Milz, habe ich mir sagen lassen, hat eine Funktion. Und alles ist wunderbar aufeinander abgestimmt. Wir wären heute Abend noch da, würden staunen, aber wären noch nicht fertig. Wer das mal machen möchte, ein Buch, das ich an dieser Stelle empfehlen möchte, ist dieses hier, Faszination Mensch von Werner Gitt, kann auf clv.de gratis als PDF heruntergeladen werden. Er macht diesen Einblick in verschiedene Organe des Menschen und man kann staunen. Staunen, wie dieser Mensch funktioniert, wie er ist. Und das Erstaunliche ist, der Mensch hat vieles noch nicht erkannt. Ich habe mir sagen lassen, dass die Hirnforschung zum Beispiel schon sehr vieles herausgefunden hat und trotz allem steckt sie noch in den Kinderschuhen. Man hat vor allem herausgefunden, dass man noch nicht viel herausgefunden hat. Der Mensch ist so komplex, so genial aufgebaut, es spielt alles wunderbar zusammen und wohlgemerkt, das ist erstmal der Mensch. Die großen Zusammenhänge mit der ganzen Schöpfung, die lassen wir jetzt mal beiseite heute Morgen. Jeder, der sich mit dem menschlichen Organismus auseinandersetzt, behaupte ich, muss ins Staunen geraten. Ins Staunen geraten, wie dies alles zusammenspielt, wie dieser Körper funktioniert. Aber auch wenn wir diese Faszination entdecken, wir erhalten eigentlich noch keine Antwort auf die Frage, wer ist der Mensch? vielleicht aus biologischer Sicht, aber so wirklich eine Antwort, wer ist der Mensch wirklich, haben wir noch nicht. Nun, es gibt Menschen, die haben eine andere Herangehensweise gewählt. Da war ein Forscher, wie hieß der nochmal, das war der Donald T. Foreman. 1969 hat er sich hingesetzt und versucht herauszufinden, was ist denn der Mensch denn wert in seiner Zusammensetzung, von seinen Grundstoffen her. Also da haben wir sicher etwas Natrium, dann haben wir andere Dinge, Sauerstoff ist vorhanden, Wasser ist vorhanden. Das zusammengerechnet auf den eigentlichen Warenwert bezogen, kam er damals 1969 auf 14 deutsche Mark. Umgerechnet auf heute sind das 28 Franken, vielleicht sind die Rohstoffe doch gestiegen im Preis, machen wir eine Verdopplung, sind wir bei nicht mal 60 Franken Rohstoff wert. Ich bin 60 wert, der Thomas ist 60 Franken wert, jeder von uns reiner Warenwert 60 Franken. Aber ist das der Mensch? Sagt das etwas über den Menschen aus? Wie kommt es dann, dass ein Top-Fußballspieler wie Paul Pogba für 150 Millionen Euro nach Manchester United gewechselt hat diesen Sommer? 60 Franken, 150 Millionen Franken. Wie kommt es, dass Jennifer Lopez ihren Körper für 1 Milliarde Dollar versichern lassen hat? 250 Millionen darauf verwendet sie hierfür. 400 Millionen gehen für die Beine, glaube nur 50 Millionen für den Kopf oder fürs Gesicht. 1 Milliarde Dollar für den ganzen Körper, Versicherungssumme. Wie kommt das? Offensichtlich sind auch diese Leute nicht mehr wert als 60 Franken. Gut, ich weiß nicht, Silikonimplantate und irgendwelches Edelmetall und so, aber das lassen wir mal weg. Irgendetwas anderes ist da, was diese Menschen wertvoll macht. Dass ihnen mehr Wert gibt als nur diese 60 Franken. Und ich glaube, es hängt mit dem zusammen, was wir vorher gesehen haben. Der Mensch ist eine Art lebende Maschine. Und mit diesem Sein, das der Mensch ist, kann er viel mehr bewerkstelligen, als es der reine Warenwert vermuten lassen würde. Forscher haben vor ein paar Jahren aufgerechnet, was der Wert einer jungen Frau wäre. Also sie haben alle Organe zum Handelspreis gerechnet. Sie haben zum Beispiel zwischen 18 und 25 Jahren gerechnet, viermal eine Eizellenspende an 7.000 Euro und das über 8 Jahre. Sie kamen auf einen Gesamtwert fürs Leben einer jungen Frau auf 42 Millionen Euro. Also offensichtlich ist so viel in diesem Mensch drin, der Mensch ist viel mehr wert, als man auf den ersten Blick denken würde. Und trotzdem bleibt die Frage, wer ist denn der Mensch? Hat uns das diese Frage beantwortet? Ich denke, noch nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen hingehen und schauen, wo kommt der Mensch her? Aus seiner Herkunft können wir erkennen, was der Mensch ist, wozu er gedacht war, falls eine Absicht dahinter steckt. Nun, in der Regel würde man heute wahrscheinlich sagen, gut, wir wollen die Herkunft des Menschen betrachten. Ueli hat es bereits angetönt, also müssen wir das evolutionsbiologisch betrachten. Es ist nun mal die vorherrschende Theorie, die Evolutionstheorie, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die richtige Herangehensweise. Klar, es ist eine Möglichkeit, wie wir da rangehen könnten. Und heute bekommen wir ja stetig vermittelt, das ist die wahrscheinlichste Theorie. Es wird, wenn man so redet, dann wird es noch fair verkündet, eine Theorie. Aber es wird heute ja oft als Tatsache, als Wahrheit hingestellt. In der Schule wird vermittelt, Evolution, das ist die Entstehung der Welt. Dabei ist es nur die halbe Wahrheit. Evolutionstheorie, wie der Name sagt, es ist eine Theorie, die wissenschaftlich fortwährend erkundet wird und die neuen Fakten fließen ein und diese Theorie wird ständig angepasst an die neuesten Erkenntnisse. Aber wenn man fair ist, muss man eingestehen, Evolution ist nicht bewiesen. Andererseits müssen auch wir Christen fair sein, Schöpfung ist auch nicht bewiesen, lässt sich auch nicht beweisen. Letztendlich sind beide Theorien, Schöpfungstheorie und Evolutionstheorie, aus wissenschaftlichem Aspekt irgendwo gleichberechtigt. Das sind beides Theorien. Beide Theorien sind aus wissenschaftlichen Aspekten nicht zu verneinen, aber auch nicht zu beweisen, denn es war niemand dabei und es kann nicht nachgestellt werden. Und darum So denke ich als Christ, ist es richtig, wenn wir uns in die Schöpfungsgeschichte vertiefen. Ich werde da und dort einen Bezug zur Evolutionstheorie machen, aber wir haben heute Morgen leider nicht die Zeit, uns intensiv mit diesen beiden Theorien auseinanderzusetzen. Das wäre ein eigenes Thema, um mal einen Bibelabend oder so zu gestalten, wäre sicher auch spannend. Wir beschäftigen uns heute vor allem mit dem Menschen im Hinblick oder in Herkunft von der Schöpfungsgeschichte. Ja, wir haben vorher schon die ersten 6 Schöpfungstage gehört und dort wollen wir auch einsteigen. 1. Mose, das 1. Kapitel, Vers 25, das ist der erste Teil des 6. Tages, wo wir lesen: Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Das berichtet uns die Bibel vom 6. Tag, das ist die erste Hälfte des 6. Tages. Zu diesem Zeitpunkt existiert bereits alles. Die Erde, das Meer, die Gestirne, die Pflanzen, alle Tiere. Und nun schreitet Gott zum Höhepunkt der Schöpfung. In Vers 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Soweit der biblische Schöpfungsbericht darüber, wie der Mensch entstanden ist, wo er herkommt. Und etwas, was als erstes auffällt: Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und zwar im positiven Sinne. Das Wort oder dieser Begriff wird heute oft ironisch verwendet, aber im positiven Sinne. Gott setzt mit dem Menschen der Schöpfung die Krone auf. Der Mensch ist das i-Tüpfelchen der Schöpfung. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass er als letztes geschaffen wird und einzigartig geschaffen wird. Ich komme nachher darauf zurück. Wir sehen es daran, dass Gott an verschiedenen Stadien, Entwicklungsstadien der Schöpfung hinschaut und ein Urteil fällt. So zum Beispiel, wie wir es in Vers 25 gelesen haben, nachdem er die Tiere geschaffen hat und Gott sah, dass es gut war. Prädikat gut. So wie ich es gemacht habe, ist es gut. Danach schafft er den Menschen und anschließend betrachtet er wieder alles. Vers 31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Erst am Schluss der Schöpfung, als auch der Mensch existiert, kommt Gott zum Schluss: Es ist sehr gut. Vorher war es nur gut, nur eine 5. Jetzt ist es sehr gut, eine 6. Perfekt. Mit dem Mensch als Krone der Schöpfung ist es sehr gut geworden. Ein zweites, was wir sehen, ist: Der Mensch ist ein total neues Konzept innerhalb der Schöpfung. Wir lesen es bei den Fischen und bei den Vögeln, wir lesen es bei den Tieren, sie wurden alle nach ihrer Art gemacht. Nach ihrer Art bedeutet, sie wurden in ihrer Gattung geschaffen. Das bedeutet, da gibt es keine Weiterentwicklung, da gibt es keine Veränderung, da gibt es keine Vermischung dieser Gattungen. Kleiner Exkurs: Evolutionstheorie lehrt ja genau das Gegenteil. Es sagt, alles ging von einem einzelligen Lebewesen aus, und die verschiedenen Arten entwickelten sich und aus einer Art entwickelte sich die nächste. Im Gegenteil dazu, die Schöpfung sagt: Nein, Gott schuf alles in seiner Art, von Beginn weg. Da gab es keine Veränderung, zumindest nicht makrobiologisch für diejenigen, die diesen Begriff kennen. Es gibt keine Weiterentwicklung außerhalb der Art. Innerhalb kann es durchaus Veränderung geben. Es gibt heute Hunde, die es früher nicht gab, durch Züchtung, durch Kreuzungen, aber es hat nie etwas anderes als einem Hund gegeben als einen Hund. Evolutionstheorie würde das Gegenteil behaupten. Die Schöpfung sagt, in ihrer Art wurden sie so geschaffen. Vom Anbeginn der Zeit. Und nun kommt der Mensch. Und wer aufmerksam gelesen hat, hat gemerkt, da steht nichts davon, dass er die Menschen nach ihrer Art geschaffen hat. Im Gegenteil, ich lese es nochmals, Vers 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und das macht den Menschen so einzigartig. dass Gott sagt, den Menschen, den machen wir nicht nach einer Art wie die Tiere, sondern den Menschen machen wir nach unserer Art, nach Gottes Art. Der Mensch soll ein Bild, ein Abbild, ein Ebenbild oder wie man es auch immer übersetzt hat, sein von Gott. Der Mensch ist ein Bild Gottes und dadurch hebt er sich von allen anderen Lebewesen ab. Nun, was bedeutet das, ein Bild? Man kann es übersetzen als Abbild der Urform. Im späteren Sprachgebrauch der Bibel wird es auch übersetzt mit Skulptur, Statue oder sogar Götzenbild. Also etwas, was etwas anderes darstellt. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Weiß jemand, wer dieser Mann ist? Vielleicht nicht so gut zu erkennen. Das ist eine Statue, nun ein Bild desselben Mannes. Wer ist es? Der noch amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, genau. Ist es der Präsident der Vereinigten Staaten? Nein, es bildet ihn nur ab. Sowohl die Statue wie auch das Bild. Das ist eigentlich auch nur ein Bild, ich weiß, aber das ist der richtige Präsident. Aber diese Bilder kommen nicht an ihn ran, sie sind nur ein Abbild. Und doch, es ist, man sagt, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama. Also ein Bild ist immer ein Abglanz des Wirklichen. Die Bilder und die Statue kommen nie an diesen Barack Obama heran. Sie sind immer weniger gut, sage ich mal, weniger perfekt. Aber sie sind ein Bild auf das hin, was er eigentlich ist. Und genauso zwischen Gott und Mensch. Machen wir es so. Kannst du mir schwarz machen? Gott sagt, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Der Mensch ist Gott gleich gemacht. Nicht einem Tier gleich, sondern Gott gleich gemacht. Und der Psalmist geht noch einen Schritt weiter. Psalm 8, Vers 6. Er sagt, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast den Mensch nur wenig geringer gemacht als Gott. Das ist die Identität des Menschen, wie sie die Bibel beschreibt. Von Gott gewollt, und zwar Gott ähnlich. Ein Bild von Gott, ihm gleich gemacht. Und ich glaube, nun kommen wir dem Wesen des Menschen schon viel näher. Der Mensch ist so einzigartig aufgrund seiner Herkunft, aufgrund dessen, wie Gott in sich gedacht hat, nämlich als Ebenbild seiner selbst. Und vielleicht mag es uns erstaunen, aber obwohl diese Erschaffung von biblischer Zeitrechnung her etwas mehr als 6000 Jahre zurückliegt, gilt das heute noch genauso. Klar, in diesen 6000 Jahren ist viel geschehen. Wir haben den Sündenfall, die Welt, die gefallen ist. Ueli wird nächste Woche näher darauf eingehen. Das ändert aber nichts daran, dass der Mensch nicht mehr das Bild Gottes sei. Vielleicht manchmal mehr ein Zerrbild, nicht mehr im ursprünglichen Bild, aber es steht nirgends, dass der Mensch nun eine eigene Art sei oder den Tieren ähnlich gemacht worden sei. Nein, der Mensch ist immer noch Abbild Gottes. Du, wie du heute da sitzt, bist eigentlich ein Bild Gottes. Du bist Gott gleich. Das heißt nicht, du bist wie Gott. Aber wer dich ansieht, der könnte eine Ahnung davon kriegen, wer Gott ist. Nach biblischem Verständnis sind wir nicht einfach ein Zufallsprodukt dieser Natur, sondern ganz bewusst gewollt von Gott, so wie wir heute sind. Und ich glaube, das ist es, was letztendlich dem Menschen auch seinen Wert gibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Warum waren es stets die Christen, die für den Wert des Lebens eingestanden sind? Warum stehen Menschen für den Wert des Lebens eines Ungeborenen ein? Warum stehen sie für den Wert des Lebens eines Kranken, eines Behinderten, eines älteren Menschen ein? Warum? Es entspringt dem Respekt, dem Bild Gottes gegenüber. Dem Menschen, der Gott gleich gemacht wurde, als Abbild von ihm. Und das ist etwas, das jeder von uns in Anspruch nehmen darf. Ich weiß nicht, wie zufrieden du mit dir selber bist. Und ja, ich verweise nochmals darauf, wir leben in einer gefallenen Welt und wir leben in einem Körper, der nicht perfekt ist. Trotzdem bist du in deiner Ganzheit, Seele und Körper, ein Abbild Gottes. Das gibt dir deinen Wert. Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Als Mensch, als Bild von ihm. Das macht jeden von uns, der hier sitzt, wertvoll. Gibt ihm einen unendlichen Wert. Und vielleicht kannst du dich mal fragen, wie stehe ich eigentlich zu mir selber? Habe ich dieses Selbstbewusstsein oder diesen Selbstwert erkannt? Bin ich mir bewusst, wer ich bin? Ein Bild Gottes. Wir können uns auch fragen, wenn wir noch mal nach links oder nach rechts schaut, bist du dir bewusst, dass dein Nachbar oder der Tropf, der irgendwo weiter hinten sitzt und dich nervt, dass der auch ein Bild Gottes ist? Also nicht nur du, es geht nicht um Selbstüberhebung, jeder von uns hier. Also bevor wir das nächste Mal jemandem sagen, du bist ein Idiot oder etwas Schlimmeres, wir beleidigen das Bild Gottes. Vielleicht hat sich jemand idiotisch verhalten, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber als Mensch, Identität Mensch, du bist ein Bild Gottes und damit wertvoll. Und vielleicht ein weiterer Gedankenanstoß, wenn wir nun die andere Linie betrachten. Wenn der Mensch aus der Evolution, aus der Entwicklung, wie sie die Evolutionstheorie lehrt, hervorgegangen wäre, wie würde es dann aussehen? Einfach ein Gedanke dazu, Evolution ist das Prinzip des Stärkeren. Der Stärkere überlebt. Der Mensch hat überlebt, weil er sich weiterentwickelt hat. Weil durch seine Entwicklung etwas Besseres, etwas Stärkeres ist. Aber in seinem Grundsatz kommt er vom selben Ort her wie jedes Lebewesen auf diesem Planeten. Er ist in diesem Sinne nicht mehr wert als etwas anderes. Und wenn man das weiterdenkt, konsequent weiterdenkt, müssen wir uns bewusst werden, all die Gesetze, die wir heute haben, die welche Mord verurteilen, Diebstahl verurteilen, die rühren daher, dass wir eine christliche Kultur haben. Von der Evolution her gesehen, müssten wir sagen, diese Gesetze sind falsch. Prinzip des Stärkeren. Der Stärkere überlebt. Wer sagt denn, dass Mord nicht richtig ist? Und im Ansatz wird dieser Gedanke auch ausgeführt, wird er umgesetzt. Warum werden heute ohne Probleme legal Kinder, ungeborene Kinder abgetrieben? Weil der Mensch denkt, er darf darüber entscheiden, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Vom ersten Tag weg, wo eine Eizelle befruchtet wird, wird entschieden, diese Eizelle ist lebenswert, die wird eingepflanzt, diese Eizelle ist zwar befruchtet, aber nicht lebenswert, die setzen wir nicht ein, die wird vernichtet. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche dürfen wir ohne Probleme abtreiben. Warum? Weil Selbstbestimmung der Frau oder des Menschen höher geachtet wird als dieses Leben, was genauso ein Bild Gottes ist. Und wenn man bedenkt, dass auch nach der 12. Schwangerschaftswoche ein Leben ausgelöscht werden kann, weil eine Krankheit diagnostiziert wird, ohne Problem durchführbar. Warum? Das Prinzip des Stärkeren. Und es ist noch nicht allzu lange her, gemessen an der Menschheitsgeschichte, wurde das bis zum Extremen durchexerziert. Es gibt Regionen in dieser Welt, wo das heute noch geschieht. Menschen werden aufgrund ihres Alters, ihrer Behinderung einfach ausgelöscht. Ganze Völkergruppen wurden ausgelöscht, minderwertig, nicht wertvoll. Ich bin überzeugt, das hängt nicht zuletzt damit zusammen, weil dieses Gedankengut der Evolutionstheorie einfach konkret umgesetzt wird. Die Schöpfungsgeschichte, die Herkunft des Menschen, wie sie die Bibel uns beschildert, gibt uns unseren Wert. Es macht den Menschen zur Krone der Schöpfung, zu etwas Wundervollem, einem Bild Gottes. Ich möchte den Psalm 139, die Verse 13 und 16 lesen, die hat David geschrieben, als er sich selbst betrachtet oder mal einen Schritt zurücksteht und erkennt, wie wundervoll der Mensch eigentlich gemacht ist. Psalm 139, 13 bis 16. Da redet er über Gott. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Wer von uns kann das sagen? Ich danke dir, dass ich wundervoll gemacht bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. David hebt auch hier den Wert des menschlichen Lebens hervor. Es ist nicht Zufall, dass er entstanden ist. Das wurde ihm klar. Sondern Gott hat ihn behütet und bewahrt vom Embryostadium her. Und das trifft nicht nur auf David zu, es trifft auf jeden von uns zu. Wir lesen es bei Jesaja, wir lesen es bei Jeremia, wir lesen es bei Paulus, wie sie Gott danken dafür oder bezeugen, dass sie schon vor ihrer Geburt von Gott auserwählt wurden. Dass sie von Gott gekannt waren, wurden schon von Gott erkannt waren, bevor sie geboren waren. Es ist ein Gedanke, der sich durchs ganze Band durch die Bibel zieht. Gott kennt uns schon, bevor wir geboren werden, weil wir kein Zufallsprodukt sind, sondern ein Abbild von ihm, das er geschaffen hat. Ich möchte noch einen Punkt oder zwei kleine Punkte anfügen, wenn wir weitergehen in unserem Schöpfungsbericht. Wenn wir weiterfahren im Vers 28, sehen wir die Folge davon, dass der Mensch Gott ebenbildlich geschaffen wurde. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wir sehen hier zwei Punkte, die als direkte Folge anzusehen sind, dass der Mensch Gottes ebenbildlich geschaffen wurde. Der erste Punkt ist der Segen. Auch die Tiere wurden gesegnet, die Vögel und die Fische zum Beispiel, in Vers 22. Dort sagt Gott, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Einen ähnlichen Satz haben wir hier wieder in Vers 28, aber er ist leicht anders. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Gott spricht zu ihnen. Zu den Tieren hat er nicht direkt gesprochen, den Menschen hat er direkt angesprochen. Was bedeutet das? Der Mensch ist auf Gemeinschaftsfähigkeit zum Vater, zu Gott ausgelegt. Dadurch, dass er Gott ähnlich geschaffen wurde, als Bild Gottes, ist er in der Lage, befähigt, mit Gott zu kommunizieren. Gott spricht zu ihm, weil er weiß, der Mensch kann mit mir kommunizieren. Mit keinem anderen Tier kommuniziert Gott. Weil die Tiere nicht auf die Kommunikation mit Gott ausgelegt worden sind. Das ist nicht der Sinn, warum sie erschaffen wurden. Der Mensch schon, als Bild Gottes. Es wird auch oft gesagt, ein Gegenüber Gottes, das mit Gott kommunizieren kann, Gemeinschaft mit Gott pflegen kann. Und auch hier haben wir wieder die Problematik, durch den Sündenfall wurde diese Gemeinschaftsfähigkeit zerstört, aber sie ging nicht verloren. Auch dazu im Verlauf dieser Serie mehr. Aber ich will trotzdem darauf hinweisen, diese Gemeinschaftsfähigkeit ging nicht verloren. Es ist immer noch eine Folge unserer Gottes-Ebenbildlichkeit und in Jesus Christus hat Gott einen Weg geschaffen, diese Beziehungsfähigkeit wieder aufleben zu lassen. Jeder Mensch heute hat die Möglichkeit, wieder in Beziehung mit Gott zu kommen. Darum ist Jesus gestorben. Und ich denke, jeder von uns muss sich fragen, lebe ich wieder in dieser Beziehung? Es ist eine logische Folge, eine Konsequenz der Gottes-Ebenbildlichkeit. Lebst du diese Konsequenz oder lebst du irgendwo distanziert von Gott und dadurch fern von deiner Befähigung, fern von deinem Lebenssinn, würde ich sogar sagen, fern von der Erfüllung, weil du diese Gemeinschaft mit Gott nicht hast? Dann möchte ich empfehlen, komm auch die nächsten Sonntage und höre, was wir weiter zu dem Thema Wer ist der Mensch sagen werden. Eine erste Folge, Gott spricht zu dem Menschen, weil er gemeinschaftsfähig ist. Und der zweite Punkt ist dieser Auftrag. Gott gibt dem Menschen einen Auftrag, den Auftrag zu herrschen. Zu herrschen über diese Welt, über alle Tiere. Und im ersten Moment tönt dieser Auftrag immer ein wenig negativ. Herrschen, das verbinden wir mit Tyrannei, mit Ausbeutung. Aber wir müssen uns bewusst werden, woher dieser Auftrag kommt. Dieser Auftrag kommt... Wenn wir im Vers 28 lesen, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über. Der Mensch ist befähigt zu herrschen, weil er Gott gleich ist. Das ist der Grund, warum er herrschen darf, warum er herrschen soll. Weil er dem Gott gleich gemacht wurde, bekommt er den Herrschaftsauftrag. Mit anderen Worten, als Stellvertreter Gottes auf dieser Welt hat der Mensch den Auftrag bekommen zu herrschen. Und zwar ist damit ein königliches Herrschen gemeint. Es geht um Gott, den König über allem, und von Gott können wir lernen, er herrscht königlich. Das geht nicht um eine Ausbeutung der Ressourcen und diese Tiere nur als Ressourcen zu sehen auf dieser Welt und uns zu nehmen, was wir wollen. Es geht um ein Verwalten. Es geht um ein Hegen und ein Pflegen. Das ist die Meinung von Herrschen. Die Erde untertan machen, sie zum Blühen bringen. Der Auftrag, den wir im zweiten Kapitel sehen, Adam und Eva wurden in den Garten Eden gestellt, um ihn zu bebauen, nicht um ihn auszubeuten. Das ist es, was die Bibel mit Herrschen meint. Das ist der Auftrag, der uns gegeben wurde, weil wir Gottes ebenbildlich geschaffen wurden. Wir sind fähig dazu, diesen Auftrag auszuführen. Wir sehen, was geschehen ist durch die Geschichte, durch den Sündenfall, wie der Mensch heute lebt, wie er diese Natur ausbeutet. Aber nirgendwo wird dieser Auftrag zurückgenommen. Das einfach als am Rande angemerkt, dieser Auftrag gilt auch heute. Wir sind auch heute befähigt, eigentlich werden wir befähigt, diese Welt zu beherrschen, königlich zu beherrschen, sie zu verwalten, sie zu pflegen. Das zwei Punkte, die uns aufzeigen, wozu führt denn diese Gottesebenbildlichkeit? Ich möchte zusammenziehen, was wir heute Morgen zusammen angeschaut haben. Bei mir gerade noch nicht. Sehr gut, danke. Wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Wir haben gesehen, zuerst einmal ist er ein unglaublich faszinierendes Wunderwerk. Wenn wir den Menschen biologisch betrachten, etwas Wunderbares. Wenn wir nach der Herkunft schauen, dann sehen wir, der Mensch, zumindest wenn wir die biblische Seite, den Schöpfungsbericht betrachten, er ist das Bild Gottes. Du und ich, wir sind das Bild Gottes, ihm ähnlich, nur wenig geringer als er selbst wurden wir geschaffen. Das ist es, was dem Menschen, jedem Menschen, dir und mir, seinen Wert gibt. Unabhängig davon, wie jung oder wie alt oder wie gebrechlich oder wie gesund, dass wir sind. Der Mensch als Bild Gottes, eine Folge davon, er ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Gemeinschaft mit Gott. Und wir müssen uns diese Frage stellen, wenn wir schon darauf ausgelegt sind, leben wir dann diese Gemeinschaft auch oder nicht? Ein Auto, das ist immer das, was ich mich frage, warum verkaufen wir Ferraris und Lamborghinis in der Schweiz? Die sind ausgelegt, schnell zu fahren. Das dürfen wir nicht in der Schweiz. 120, was ist das schon? Das mache ich mit meinem Ross. Aber ja, so ähnlich ist, der Mensch ist ausgelegt auf Gemeinschaft mit Gott. Warum lebt er es nicht? Das ist der Sinn. Dazu wurde er geschaffen. Und das Zweite, als für mich heute Morgen eher nebensächlichen Punkt, der Mensch als Bild Gottes, er ist bevollmächtigt, befähigt, diese Welt zu beherrschen. Das war sein Auftrag. Wir wären dazu befähigt. Viel wichtiger, mir persönlich, aber der zweite und der dritte Punkt hier. Du bist wertvoll, weil Gott dich als sein Ebenbild geschaffen hat. Und als Folge davon sind wir auf Beziehung mit Gott ausgelegt. Ich möchte gerne beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen so wunderbar und speziell geschaffen hast. Ein Wunderwerk von deiner Schöpferhand. Und ich wünsche mir, dass uns das richtig tief bewusst werden darf in unseren Herzen, wie wunderbar, dass wir sind, weil wir dir gleich gemacht wurden, weil wir ein Abbild von dir sind, dir ähnlich gemacht wurden. Und ich bitte dich, dass uns bewusst werden darf, dass wir damit ausgelegt werden auf eine Beziehung mit dir. Ja, du hast zum Mensch geredet damals, ganz zu Beginn. Und ich wünsche mir, dass du auch heute zu uns redest und uns in diese Beziehung rufst, wo diese nicht vorhanden ist. Schenk uns diese Beziehung mit dir. Ich danke dir, dass Jesus das möglich gemacht hat. Ich möchte dich loben und preisen, dass du uns geschaffen hast und dass wir wieder die Möglichkeit haben, in Beziehung mit dir zu leben. Amen.